Stell dir vor, du hast eine Wohnung für 460 Euro im Monat. Du vermietest sie weiter für 962 Euro. Fast doppelt so viel. Klingt nach einem smarten Deal, oder? Aber was, wenn genau das der Grund ist, warum du deine Wohnung verlierst? Die Option, unterzuvermieten, hat viele Mieter auf kreative Ideen gebracht. Doch der Bundesgerichtshof hat jetzt eine klare Grenze gezogen. Darf ein Mieter wirklich mit deiner Wohnung Kasse machen? Was ist eigentlich ein berechtigtes Interesse? Und wo hört Mieterschutz auf und fängt Bereicherung an? Diese Fragen können jeden treffen, ob Mieter oder Vermieter. Die Antworten gibt's heute.
Willkommen bei Law & Talk, eurem Podcast für praxisnahe Rechtstipps und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Igor Posikow aus Hamburg. Und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das den deutschen Wohnungsmarkt gerade ordentlich durchschüttelt. Bei mir ist wie immer mein Kollege Michael Kehren. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Michael, schön, dass du dabei bist. Wie sieht's aus?
Ja, danke Igor. Ja, schön wieder hier zu sein, wie immer, ja, in unserem kleinen Zimmerchen. Ich glaube, unser heutiges Urteil ist wirklich eines der bedeutenderen aus dem Mietrecht der letzten Jahre. Ja. Der BGH hat eine Frage geklärt, die lange in der Luft hing, nämlich Untervermietung und die Frage, ob ein Mieter damit Gewinne erzielen darf. Wir schauen uns an, was der BGH entschieden hat und was das für Mieter und Untermieter bedeutet, dass Airbnb-Modell für Mieter ab sofort erheblich riskanter geworden ist.
Ja, genau danach hört es sich an. Ja, und ich sag mal so, wenn der BGH sagt, dass man mit fremdem Eigentum keinen Gewinn machen darf, klingt das eigentlich erstmal logisch für mich, aber bis dahin war das keineswegs klar, würde ich mal sagen. Ja, schauen wir es uns mal an. Michael, lass uns ganz am Anfang ansetzen. Was verstehen wir rechtlich unter Untervermietung und was regelt da eigentlich das Gesetz?
Ja, Untervermietung bedeutet halt, der Hauptmieter vermietet seine Wohnung oder einen Teil davon an eine dritte Person weiter. Er bleibt selbst Mieter beim Vermieter oder Eigentümer, wird aber gegenüber dem Untermieter seinerseits selbst zum Vermieter.
Okay, und eine Folge zum Untermietrecht haben wir ja schon letztes Mal veröffentlicht und da ging es auch um einige Detailfragen, die auch interessant sind. Also wen es interessiert, gerne einmal auch die letzte oder die vorletzte Folge hören. Und ja, zurück zu dieser Folge. Das geht jetzt einfach so, oder wie?
Na eben nicht. Ja. Nach § 540 BGB braucht der Mieter dafür grundsätzlich die Erlaubnis des Vermieters. Und nach § 553 BGB hat der Mieter einen Anspruch auf diese Erlaubnis, aber nur dann, wenn er ein berechtigtes Interesse hat.
Okay, was ist denn jetzt ein berechtigtes Interesse? Hast du irgendwie ein Beispiel?
Ja klar, klassischer Fall. Du mietest eine Wohnung, hast aber für 6 Monate einen Job in einer anderen Stadt oder gehst ins Ausland. Deine Wohnung steht leer, du zahlst weiter Miete. Denn die Verwendung der Wohnung ist dein Risiko, nicht das des Vermieters. Ja? Du willst die Wohnung aber nicht kündigen, weil du ja weißt, du kommst zurück. Also suchst du dir jemanden, der einzieht und die Miete übernimmt. Das ist klassischerweise ein berechtigtes Interesse. Die naheliegende Lösung, jemand anderen einziehen zu lassen und einen Teil der Kosten hereinzuholen. Oder du willst mit deiner Partnerin zusammenziehen, die zieht in deine Wohnung, du willst aber weiter alleiniger Hauptmieter bleiben. Auch das ist anerkannt. Das regelt § 553 BGB. Der Mieter kann vom Vermieter eben halt verlangen, dass er die Untervermietung gestattet, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse hat.
Okay, super. Ist ja recht anschaulich und wahrscheinlich für jeden gut nachvollziehbar. Hast du ein weiteres Beispiel für ein berechtigtes Interesse? Was war bisher noch so in der Praxis üblich?
Ja, der Begriff des berechtigten Interesses wurde bislang eben halt auch weit ausgelegt. Ja, nahezu jeder vernünftige Grund reicht da. Auslandsaufenthalt, WG-Gründung, finanzielle Engpässe. Also mit finanzieller Engpässe ist eben halt auch gemeint, du merkst, du kannst deine Miete nicht mehr alleine tragen, weißt, du hast noch ein bisschen Fläche übrig im Zimmerchen und mietest deswegen dieses Zimmer unter. Ja. Die jahrzehntelange Rechtsprechung hat den Mieterschutz hier sehr großzügig interpretiert. Das Problem ist halt, manche Mieter haben das ausgenutzt. Stell dir vor, du zahlst 800 Euro Miete in Berlin-Mitte und vermietest dann über Airbnb für 150 Euro pro Nacht deine Wohnung oder Teile deiner Wohnung. Auf den Monat hochrechnen kann da schon mal schnell eine ganze Menge zusammenkommen.
Ja, ist ja eine Art Arbitrage-Modell auf Kosten des Eigentümers, nicht wahr?
Prinzipiell ja, genau. Und der BGH sagt aber jetzt, das unterfällt nicht mehr dem Mieterschutz. Das ist kein Mieterschutz, das ist Bereicherung.
Alles klar, dann kommen wir mal zum Fall. Was ist denn da genau passiert?
Ja, auch relativ einfach. Ein Berliner Mieter lebte seit 2009 in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Er selbst zahlte oder war verpflichtet, monatlich 460 Euro Kaltmiete zu zahlen. Er zog Anfang 2020 aus und vermietete die Wohnung weiter, aber nicht für 460 Euro, sondern für 962 Euro netto kalt pro Monat.
Ja, ist ja fast das Doppelte.
Genau, und das in einem Gebiet oder in einer Stadt, ja, dass der Mietpreisbremse unterliegt. Ja, die höchst zulässige Netto-Kaltmiete laut Mietpreisbremse lag bei 748 Euro laut Urteilstext. Ja. Er hat also nicht nur seine Kosten gedeckt, er hat durchaus ordentlich Gewinn gemacht bei der ganzen Geschichte und hatte keine Erlaubnis der Vermieterin dazu.
Ja, das klingt erstmal nach einer gewerblichen Tätigkeit, würde ich sagen. Ja, das ist das erste Problem, ob die so genehmigt ist, ohne weiteres im laufenden Mietvertrag auch nicht, oder?
Ach, das mit der gewerblichen Tätigkeit, da musst du dann mal den Steuerberater fragen. Und jetzt ist ja aber, naja, ja, ich sag mal, eine Wohnung zu halten, nur um die quasi als Hotelzimmer weiter zu vermieten, das ist natürlich nicht von der Wohnnutzung gedeckt. Da hast du schon recht.
Ja, also klingt alles etwas übermütig, was du bisher geschildert hast.
Du kannst auch sagen optimistisch oder wenn man es böse will, kannst du sagen schon dreist. Ja? Als die Vermieterin das herausgefunden hat, hat sie jedenfalls das Mietverhältnis fristgerecht gekündigt. Ihr Argument war, der Mieter hat seine Pflicht aus dem Mietverhältnis Schulter verletzt.
Okay, und dann?
Ja, kannst dir denken, wurde es eine Reise durch die Instanzen. Das Amtsgericht Charlottenburg hat die Räumungsklage abgewiesen. Das Landgericht Berlin als Berufungsinstanz hat der Vermieterin recht gegeben und schließlich hat der BGH in der Revision das Berufungsurteil, also die Verpflichtung zur Räumung, bestätigt.
Okay, ich habe das auch richtig verstanden schon. Das bloße Ziel, mit der Untervermietung Gewinn zu machen, reicht aus, ohne dass es auf eine Mietpreisbremsenverletzung ankommt, oder?
Exakt. Ja, also das ist nochmal eine Miete war, die deutlich über die Mietpreisbremse hinausging, die da vereinbart worden ist, war gar nicht mehr relevant. Ja, und das ist das eigentlich Wichtige an dem Urteil. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, wir brauchen gar nicht zu prüfen, ob die Mietpreisbremse verletzt wurde. Schon die Absicht, Gewinn zu erzielen, schließt das berechtigte Interesse an der Untervermietung aus.
Okay, wie begründet der BGH das genau? Was ist seine Kernaussage?
Ja, der BGH hat gesagt, Zweck der Untervermietung ist es, dem Mieter zu helfen, seine eigenen Wohnkosten zu decken und eben nicht darüber hinaus Einnahmen zu erzielen. Mit anderen Worten, die Wohnung gehört dem Vermieter. Der Vermieter hat das Eigentumsrecht nach Artikel 14 Grundgesetz. Dem wird es nicht gerecht, wenn der Mieter mit diesem Eigentum wirtschaftlichen Gewinn für sich macht, ohne den Vermieter daran zu beteiligen.
Okay, das hat also auch eine verfassungsrechtliche Dimension, wie eigentlich alles, was mit Wohnungseigentum zu tun hat, oder?
Wie vieles, genau. Ja, ja. Aber hier gibt es eben halt noch eine zweite Dimension. Der BGH hat gesagt, die Entscheidung schützt auch die Untermieter, weil sie grundsätzlich davor bewahrt werden, überhöhte Mieten an den Hauptmieter zu zahlen.
Okay, dann stell dir mal vor, du bist Untermieter in Berlin, zahlst 960 Euro knapp für eine Zwei-Zimmer-Wohnung, obwohl die höchst zulässige Miete 748 Euro beträgt. Und ein Hauptmieter steckt den Differenzbetrag einfach ein. Genau das hat der BGH jetzt verhindert. Finde ich schon nachvollziehbar, obwohl das Mietrecht eigentlich nicht mein Gebiet ist, aber ist nur eine logische Entwicklung der Rechtsprechung aus meiner Sicht.
Ja. Ja, finde ich halt auch. Ja. In der Revision hatte der Mieter übrigens noch argumentiert, dass er die Wohnung voll möbliert übergeben hat und dass diese Vollmöblierung den Aufpreis rechtfertige. Ja, aber der BGH hat auch das weggewischt. Es kommt eben nicht auf die konkrete Rechtfertigung an. Einnahmen über die Deckung der eigenen Aufwendungen hinaus sind grundsätzlich kein berechtigtes Interesse.
Okay, das ist ein Grundsatz, den man sich eigentlich merken sollte. Untervermietung dient der Kostendeckung, nicht der Gewinnerzielung. Michael, was bedeutet das jetzt konkret für die Mieter da draußen?
Ja, erstens, wer untervermieten möchte, braucht nach wie vor die Erlaubnis des Vermieters und muss ein berechtigtes Interesse haben. Das war aber eigentlich schon immer so. Zweitens, Gewinnabsicht oder Gewinnerzielungsabsicht ist kein berechtigtes Interesse. Das ist jetzt geklärt. Ja, wer die Erlaubnis will, darf maximal seine Kosten decken. Also die anteilige Miete, Nebenkosten, vielleicht noch einen kleinen Aufschlag für Möblierung in engen Grenzen. Und drittens, ja, wer ohne Erlaubnis untervermietet und dabei noch Gewinn macht, riskiert die fristgemäße Kündigung seines Mietverhältnisses. Nicht nur die Versagung der Erlaubnis, sondern den Verlust der Wohnung.
Ja, klingt gefährlich.
Ja, und besonders wichtig, das gilt nicht nur für diese Praxis der Airbnb-Vermietung, ja, bei denen jemand seine Wohnung kurzfristig weitervermietet. Das gilt für jede Art von gewinnorientierter Untervermietung, auch bei Langzeituntervermietung. Also sag mal, du bist jetzt für 6, 7, 8, 9 Monate im Ausland und denkst dir, meine schöne Wohnung vermiete ich und einen Teil der Miete, die ich mehr erzielen kann, nutze ich dann für meinen Auslandsaufenthalt, um den zu finanzieren. Funktioniert dann danach auch nicht.
Okay, was darf man denn jetzt noch verlangen als Untervermieter?
Ja, der praktische Teil dieses BGH-Urteils ist eben halt, der BGH erlaubt eine kostendeckende Untervermietung. Heißt konkret wohl, du kannst maximal so viel verlangen, wie du selbst an wohnungsbezogenen Aufwendungen hast. Ja? Also, wie ich schon gesagt habe, die anteilige Nettokaltmiete, die Betriebskosten, Vorauszahlungen, Kosten für Strom, Internet, sofern du die weiterzahlst, und einen angemessenen Abnutzungszuschlag für Mobiliar, wenn du möbliert vermietest. Ja? Das ist im Wesentlichen das, was du verlangen kannst. Also, deine Kosten decken. Ja?
Okay, also dieser Möblierungszuschlag, da hat der BGH auch etwas Konkretes dazu gesagt, oder?
Ja, mit Vorsicht, ja. Also quasi ein Luxussofa rechtfertigt keinen Mondpreis. Ja. Der Aufschlag muss sich am tatsächlichen Zeitwert und der Abnutzung orientieren. Dabei gilt als Faustformel in der Praxis oft eine 2%-Regel auf den Möbelwert pro Monat. Aber, und das ist wichtig, der Mieter muss das transparent begründen können. Ja. Kann das nicht, entfällt sein Anspruch auf Untervermietung.
Ja, nicht schlecht. Okay, das ist also ein sehr hohe Hürde für den Nachweis,
ja. Ja, und den Nachweis kann der Vermieter auch einfordern und sollte das auch tun.
Okay, ja, kommen wir mal zum heißen Thema Airbnb. Wahrscheinlich werden die meisten diese Folge deswegen hören. Was bedeutet das Urteil denn für Mieter, die ihre Wohnung über eine solche Plattform vermieten?
Ja, mietrechtlich wird die Luft damit dünn aus meiner Sicht. Ja, Kurzzeitvermietung an Touristen ist fast immer gewinnorientiert. Weiß, hast du vielleicht selber schon mal erlebt. Ja, Tagessätze von 80, 100, 150 Euro sind nicht unüblich. Ja, und auf den Monat hochgerechnet ist das definitiv ein Vielfaches der regulären Miete. Und da kann niemand mehr ernsthaft behaupten, das diene nur der Kostendeckung. Ja, ich halte dann die Annahme des berechtigten Interesses für ausgeschlossen.
Und was riskiert der Mieter dann, wenn er das trotzdem macht?
Ja, eine Menge. Zunächst vermietet er ohne Erlaubnis, ist eine schwerwiegende Pflichtverletzung. Der Vermieter kann abmahnen und dann, nach einer erfolglosen Abmahnung, eben halt ordentlich kündigen. Ja, 573 Absatz 2 Nummer 1 BGB, den haben wir auch schon mal in den Folgen über Kündigungen ein paar Mal gehabt. Ja, und der Mieter kann sich eben nicht nachträglich auf ein berechtigtes Interesse berufen, das er nie hatte.
Okay, aus dem BGA-Urteil folgt also, du darfst deine Kosten decken, aber keinen Gewinn machen. Das ist jetzt die Zusammenfassung, würde ich behaupten.
Das ist die Zusammenfassung, genau. Und wenn du das trotzdem machst, also ohne Erlaubnis und mit Gewinn, hast du die Probleme.
Okay, dann liste doch gerne noch einmal die häufigsten Fehler auf, die Mieter im Zusammenhang mit der Untervermietung machen.
Kannst du dir schon denken. Untervermieten ohne zu fragen. Viele Mieter denken, solange niemand es merkt, ist alles okay. Aber wenn der Vermieter es herausfindet, gibt's Ärger bis hin zur Kündigung. Ja, ich würde auch die Wohnung nicht mehr auf Airbnb stellen und damit deutlich über der selbstgezahlten Miete verdienen wollen. Ja, klassisches Gewinnmodell ist genau das, was quasi nicht mehr möglich ist. Ja. Und ein Fehler ist der kommt aber auch bei Vermietern vor, die an Hauptmieter, also die normal vermieten, ja, der Glauben, eine Möblierung rechtfertigt jeden Aufpreis. Ja, das kommt eben zusammen mit der Mietpreisbremse häufiger vor. Das ist eben halt auch nicht so. Du kannst nicht, nur weil du eine Wohnung oder ein Zimmer möbliert vermietest, Mondpreise verlangen.
Okay, und was sollte ein Mieter stattdessen tun, um rechtssicher unterzuvermieten, ohne Gefahren einzugehen?
Da liegt jetzt mittlerweile die Antwort ja wohl auch auf der Hand, ja. Fragen schriftlich mit klaren Angaben. Wer wird einziehen? Wie lange wird er einziehen? Welche Miete soll vereinbart werden? Und was ist der Grund für die Anfrage? Wenn das Interesse legitim ist, hat der Vermieter keinen Grund abzulehnen. Darf es auch nicht.
Okay, kurze Unterbrechung. Wenn du gerade zuhörst und denkst, das hätte ich früher wissen sollen, dann abonniere gern unseren Podcast Law & Talk jetzt. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Eine kurze Bewertung oder ein Daumen hoch hilft uns auch enorm. Und wenn du eine Frage hast oder ein Thema, das wir unbedingt besprechen sollen, schreib uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich über jede Nachricht. So, zurück zum Thema. Michael, bevor wir uns verabschieden, noch 1 bis 3 Sätze, die heute hängen bleiben sollen.
Untervermietung ist kein Geschäftsmodell. Wer als Mieter Gewinne macht, hat kein berechtigtes Interesse. Untervermietung dient der Kostendeckung, nicht der Gewinnerzielung. Kostendeckung ist erlaubt, Miete, Nebenkosten, ein angemessener Möblierungszuschlag, nicht mehr. Und zu guter Letzt, die Mietpreisbremse ist nicht mehr das entscheidende Argument. Schon die Gewinnabsicht allein schlägt das berechtigte Interesse.
Perfekt, vielen Dank. Das war's für heute. Ein ziemlich spannendes Urteil des BGH. Wie immer, der BGH entscheidet eigentlich immer spannende Sachen. In der nächsten Folge schauen wir uns weiterhin ein aktuelles Urteil aus Mietrecht an. Dieses Mal auch wieder praxisnah und auch dieses Mal mit Sprengstoff. Aber mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Michael, vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Und euch da draußen, bleibt informiert, bleibt aufmerksam. Wir hören uns in der nächsten Folge beim Law & Talk. Bis gleich.
Bis gleich.